Ich habe mal gehört, und ich bin ganz ehrlich, ich weiß weder wann noch von wem, ich habe gehört, dass Croissants in Frankreich grundsätzlich viel krosser sein sollen als bei uns in Deutschland. Und als ich jetzt in Paris war, habe ich einfach mal den Test gemacht. Und ich nehme schon mal so viel vorweg, ja, ich kann diese These zu 100% bestätigen. Aber behaupten kann man ja viel. Deswegen habe ich euch hier tatsächlich den Soundbeweis mitgebracht. Kurz zur Situation, wir saßen eines Morgens zum Frühstück in so einer kleinen Boulangerie an der Ecke. Wir hatten einen Platz direkt am Tresen, vor uns stand das Croissant und das Testobjekt. Wir hatten noch eine Tasse Café au lait dazu, konnten so ein bisschen durch die Fensterscheibe gucken. Die Tür stand aber auch auf, deswegen hat man so ein bisschen vom Leben auf der Straße mitbekommen. Also es war so eine ganz entspannte und gemütliche Situation. Und dann habe ich einfach mal reingebissen. Hört mal selber, ich finde, es ist sehr eindeutig. Wichtige Ergänzung, damit hier erst gar keine Missverständnisse aufkommen. Trotz dieser krossen Hülle war das von innen aber so ganz fluffig, fast butterig weich. Also, ein Traum. Perfekt. So, und jetzt hoffe ich einfach mal, dass nicht 50% von euch schon abgeschaltet haben, weil ich weiß, bei Essensgeräuschen, da scheiden sich ja so ein bisschen die Geister. Für alle, die noch da sind, herzlich willkommen oder besser gesagt Bonjour et Salut zu einer neuen Folge von Schlendern und Reisen, deinem Podcast mit praktischen Tipps und Inspirationen rund um das Thema Reisen. Und vielleicht bist du ja heute zum ersten Mal dabei, dann stelle ich mich kurz vor. Mein Name ist Kira, ich bin TV-Journalistin und Reisepodcasterin und freue mich sehr, dass du da bist. Diese Woche nehme ich euch mit auf unseren Kurztrip nach Paris. Also Gregor und ich haben 3 wunderschöne Tage in Paris verbracht. Wir sind auch gerade ganz frisch erst wieder zurück. Die Eindrücke sind noch ganz präsent. Ich kann die Pariser Luft quasi noch riechen. Darum nehme ich jetzt auch direkt diese Folge für euch auf. Wir sind am Freitagabend in Paris am legendären Gare du Nord, also dem Nordbahnhof, angekommen. Habt ihr bestimmt schon mal gehört. Und das ist ja ganz spannend, das war mir auch alles gar nicht so richtig bewusst. In Paris gibt es ja nicht so einen zentralen Hauptbahnhof, so wie es das in den meisten europäischen Städten gibt, sondern es gibt stattdessen diese 6 Kopfbahnhöfe, die einmal so sternenförmig ums Zentrum verteilt liegen. Das heißt, Kopfbahnhof bedeutet, die Gleise enden dort oder starten dort, je nachdem, wie man es jetzt betrachtet. Es gibt aber keine Möglichkeit, wenn du jetzt zum Beispiel aus dem Norden kommst und in den Süden reisen möchtest, dass du einfach durchfahren kannst, sondern du musst wirklich einmal den Bahnhof wechseln. Super aufwendig, vor allem auch zeitaufwendig, gerade wenn du einfach nur durchfahren möchtest. Und jetzt stellt sich natürlich so ein bisschen die Frage, warum ist das so? Das ist doch total unpraktisch. Die Antwort dafür liegt im 19. Jahrhundert. Da ist nämlich das ganze Eisenbahnnetz in Frankreich gebaut worden und zwar von ganz unterschiedlichen privaten Gesellschaften. Und naja, jede Gesellschaft hat so komplett ihr eigenes Ding gemacht. Die haben ihre eigenen Strecken gebaut, die haben ihre eigenen Bahnhöfe gebaut und die haben einfach gar nicht miteinander kooperiert. Und natürlich wollte jede Gesellschaft auch eine große Station in Paris haben. Deswegen hat man am Ende einfach 6 große Stationen gehabt. Ja, total verrückt. Und jetzt könnte man ja irgendwie denken, warum hat man das denn dann nicht irgendwann nochmal korrigiert und alles irgendwie miteinander verbunden, sodass auch eine Durchfahrt möglich ist. Naja, Paris als Stadt war in der Zwischenzeit aber einfach schon zu groß, zu dicht, zu komplex geworden. Das wäre einfach nicht mehr möglich gewesen, da jetzt noch so Verbindungen zu schaffen. Und deswegen muss man bis heute damit leben, wenn man aus dem Süden in den Norden oder andersrum oder von Osten nach Westen kommen möchte, dass man einfach einmal umsteigen muss. Ist halt so. Naja, wir sind jedenfalls um kurz vor 10 Uhr abends am Gare du Nord angekommen, sind aus der großen Bahnhofshalle nach draußen getreten und wurden wie folgt von Paris begrüßt. Strömender Regen. Wir dachten echt, das ist doch jetzt hier ein schlechter Scherz. Wir wollten nämlich eigentlich die 20 bis 30 Minuten Fußweg zu unserem kleinen Hotel im Montmartre laufen. Einfach um schon mal so ein bisschen Paris bei Nacht aufzusaugen. Vielleicht irgendwo schon mal einen ersten Drink nehmen. Ja, so ein Feeling für die Stadt zu bekommen. Und stattdessen standen wir jetzt mit unseren kleinen Rollköfferchen da an der Bushaltestelle und der Bus kam auch irgendwie nicht. Also alles suboptimal. Naja, wir warteten dann und auf einmal meinte Gregor, aber guck doch mal, guck dir die Stadt mal gerade an. Alles leuchtet und strahlt. Durch die nassen Straßen, durch die nassen Autos wurden nämlich alle Lichter, die es so gab, und es gab viele Lichter um den Bahnhof herum, 3-fach, 4-fach, 5-fach reflektiert. Und es war richtig hell und strahlend und leuchtend. Und es war auch nicht kalt. Und dann haben wir gesagt, ja komm, dann ziehen wir jetzt einfach hardcore durch, ohne Schirm, ohne Regenjacke und laufen trotzdem. Machen wir eine kleine Fototour daraus. Ja, wir sind auch bis auf die Unterhose nass im Hotel angekommen. Aber das war es wert. Das war richtig schön und wir haben richtig tolle Fotos gemacht. Ich habe mir überlegt, bevor die Folge rauskommt, poste ich ein paar dieser Fotos schon mal auf Instagram. Also besucht mich doch sehr gerne mal auf Schlendern und Reisen auf Instagram. Könnt ihr ja kurz Pause machen, einmal gucken und dann sehr gerne wiederkommen. Ja, abschließend nochmal der Tipp. Völlig egal, in welcher Großstadt ihr seid, wenn es gerade regnet und Abend ist, dann nutzt das einfach. Weil dieses Setting, das könnt ihr eben nur bei Regen haben. Und ihr könnt ja auch kurz nach dem Regenschauer rausgehen. Ihr müsst euch ja nicht wie wir einmal komplett nass regnen lassen. Zumal dann die Linse auch nicht die ganze Zeit so voll gesprenkelt wird. Das geht genauso gut. Und achtet mal drauf, das ist mir jetzt nämlich immer häufiger aufgefallen, bei Filmen, irgendwie im Kino, im Fernsehen, bei Serien, wird das auch ganz häufig genutzt. Wenn da so Abendszenen in Großstädten sind, dann wird ganz oft vorher bewusst nochmal der Boden nass gemacht, weil alles schöner reflektiert. Und das, obwohl häufig überhaupt kein Regen in der Szene zuvor war. Es hat dann gar nicht geregnet, es wird einfach nur so ein bisschen der Boden nass gemacht. Achtet mal drauf. Und jetzt mal so ganz unabhängig von den Fotos, in dieser halben Stunde Fußweg ist mir vor allem aufgefallen, wie viel Leben da auf den Straßen ist. Trotz Regen, trotz 15 Grad. Und ich glaube, es liegt vor allem an der Art und Weise, wie in Paris die Restaurants, die Bars und die Cafés aufgebaut sind. Mir ist nämlich eine Parallele aufgefallen. Ein Großteil der Läden hat nochmal wie so eine Art, ja, Wintergarten vor der Tür. Also entweder richtig massiv aus Glas, manchmal sind es aber auch nur so feststehende Seitenwände und da ist eine Markise drüber gezogen worden. Manchmal ist es eine überdachte Terrasse mit festen Vorhängen, damit der Wind nicht so reinpfeift. Ja, es wirkt einfach so, als hätten diese einzelnen Lokale nochmal wie so einen gläsernen Vorraum, wo man von außen auch so schön reingucken kann. Und häufig sind entweder die Seitenwände offen oder die Türen stehen offen, dadurch kommt diese ganze Geräuschkulisse auch nach draußen und man hat, obwohl man nur über den Bürgersteig läuft, direkt so das Gefühl, so dabei zu sein, so mitten im Leben zu sein und irgendwie daran teilzuhaben. Und das war einfach schön. Ich habe auch ein paar Videos gemacht, überhaupt nicht mit dem Hintergrund, dass ich euch jetzt hier irgendwie einen Sound vorspielen kann, aber da ist natürlich Sound drauf und da hören wir jetzt einmal rein. In den 3 Tagen Paris ist uns übrigens unabhängig davon, in welchem Stadtteil wir waren, immer wieder aufgefallen, wie hoch die Dichte an Cafés, Restaurants und Bars ist, jetzt so im Vergleich zu Berlin, weil wir da eben wohnen. Und das sagt ja, finde ich, auch schon so ein bisschen was über eine Gesellschaft aus, ne? Das Genießen, das Zusammensein, Freunde treffen, dass das irgendwie so ein bisschen mehr im Fokus steht. Das ist jetzt eine subjektive Beobachtung. Ich habe versucht, auch Zahlen zu finden und es gibt Zahlen, die auch sagen, ja, die Dichte in Paris ist wesentlich höher, aber die gingen so weit auseinander, die einzelnen Studien. Da möchte ich jetzt nichts zitieren, aber unser subjektiver Eindruck war es eben auch, dass das Ausgehen, das Freundetreffen in Paris einfach einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat. Bevor wir jetzt noch tiefer ins Pariser Leben einsteigen, kommen jetzt hier so ein paar allgemeine Infos zur Stadt Paris. Wobei in Paris selbst natürlich niemand Paris sagt, sondern, Moment, ich spiele euch das mal ab.
Paris.
Wie?
Paris.
Ah. Und Paris ist die am dichtesten besiedelte Großstadt Europas. Und um Paris, ich sage jetzt wieder Paris, etwas besser zu verstehen, ist es total spannend, sich mal anzugucken, wie Frankreich so als Land grundsätzlich aufgebaut ist. Die Struktur des Landes ist nämlich eine komplett andere als zum Beispiel bei uns in der Bundesrepublik. Und ich habe auch versucht, das jetzt mal so komplett zu durchdringen. Es ist sehr, sehr kleinteilig. Ich versuche euch das jetzt aber einmal ganz unkompliziert zusammenzufassen. Also, Frankreich ist insgesamt in 101 sogenannte Départements eingeteilt. Das könnte man jetzt mit Landkreisen oder so übersetzen. Und 96 dieser Départements sind auch wirklich im sogenannten Mutterland, also in Frankreich, dem Land. Und 5 davon sind in Übersee. Das sind, Moment, Guadeloupe, Französisch, Guayana, Martinique, Mayotte und Réunion. Ja, das musste ich mir aufschreiben. Und Paris als Hauptstadt ist übrigens das Departement Nummer 75. Und was es jetzt so kleinteilig macht, ich meine, das sind schon 101, die sind aber wiederum unterteilt in sogenannte Arrondissements. Und jetzt kürze ich ab, wir gucken uns nur noch einmal Paris an. Paris selbst ist in 20 Arrondissements, wenn man so will, in Stadtteile unterteilt. Und die Anordnung dieser einzelnen Stadtteile, die könnt ihr euch so schneckenförmig vorstellen. Also es ist wirklich wie so eine Spirale. Und je höher die Zahl des Arrondissements ist, desto weiter außen liegt sie. Also die 1 liegt in der Mitte. Und das erste Arrondissement ist auch wirklich so das berühmteste mit den bekanntesten Gebäuden. Viele Denkmäler, da findet ihr unter anderem auch das Louvre. Das ist so das Herzstück Paris, wenn man so will. So, und jetzt noch ein letzter, aber sehr wichtiger Unterschied zu Deutschland. Frankreich ist zentralistisch organisiert. Bedeutet, die politische Macht, die liegt in Paris. Und Entscheidungen für das gesamte Land werden dort zentral getroffen. Die einzelnen Regionen haben wenig bis gar kein Mitspracherecht. Und das ist eben der große Unterschied zu Deutschland. Wir sind ja eben nicht zentralistisch, sondern föderal organisiert. Bei uns liegt die Macht ja in ganz vielen Bereichen in den Bundesländern. Und ein Beispiel, bei dem sich das eben ganz, ganz deutlich zeigt, ist das Schulsystem. Bei uns macht ja jedes Bundesland so ungefähr, was es möchte. Es gibt schon so ein paar Regelungen, aber es ist eben doch sehr individuell. Und in Frankreich ist das eben anders. Da kommen die Schulpläne ganz zentral für das ganze Land aus Paris. So, und jetzt Schulstunde beendet. Der trockene Teil ist vorbei. Jetzt wird es wieder ein bisschen fluffiger. Paris hat unterschiedliche Spitznamen. Ich glaube, die Stadt der Liebe, die fällt uns allen als erstes ein. Da komme ich später nochmal zu. Es gibt aber noch einen zweiten Spitznamen, der ist ein bisschen weniger prominent. Den hatte ich auch gar nicht so auf dem Schirm. La Ville Lumière, die Stadt des Lichts. Und es gibt zwei sehr unterschiedliche Ansätze, wie dieser Name entstanden sein soll. Ansatz Nummer eins bezieht sich auf die hohe Dichte an Intellektuellen. Paris hat nämlich richtig viele Schriftsteller, Schriftstellerinnen, Künstler und Künstlerinnen, Akademiker und Akademikerinnen hervorgebracht. Und dafür steht eben das Licht, also so im übertragenen Sinne. Den zweiten Erklärungsansatz, den finde ich persönlich ein bisschen spannender, weil da so eine richtige Geschichte hintersteckt. Paris war nämlich die erste Stadt weltweit, die 1667 eine flächendeckende Straßenbeleuchtung in der Nacht eingeführt hat. Und zwar in allen Vierteln im Abstand von jeweils 12 Metern. Also standen diese Laternen. Und das war eine totale Revolution. Man muss sich vorstellen, zuvor war es nachts stockdunkel. Die meisten Menschen trauten sich überhaupt nicht auf die Straße. Ich habe in einigen Artikeln gelesen, es herrschte Gewalt und Verbrechen auf der Straße. Ja, und das änderte sich jetzt plötzlich. Und man hat sich auch so ein bisschen durchgetestet, hat ganz unterschiedliche Lampenarten ausprobiert und hat dann gemerkt, die Öllaterne, die hat irgendwie die meisten Vorteile. Ganz lustig, es gab auch, da war man wohl sehr stolz drauf, eine 2-Stufen-Schaltung, also mit 2 Dochten. Da konnte man dann entweder beide für mehr Licht oder nur einen für weniger Licht entzünden. Und dieses nächtliche Licht, das hat in Paris wirklich alles verändert, hat Paris einmal auf den Kopf gestellt. Ihr müsst euch vorstellen, es gab plötzlich sowas wie ein Nachtleben. Das fand vorher einfach nicht statt. Sobald es dunkel war, blieb man zu Hause. Das war einfach sicherer. Das war wirklich der Grundstein für eine Ausgehkultur. Plötzlich war es möglich, auch im Dunkeln noch ins Theater zu gehen, in die Oper zu gehen. Es hat sich richtig viel Kultur auch daraus entwickelt. Und bei einem Großteil der Gesellschaft kam das auch wahnsinnig gut an, aber eben nicht bei allen. Ihr kennt das auch heute oder wir kennen das ja alle. Sobald es größere Veränderungen in der Gesellschaft gibt, hast du auch immer Leute, die meckern. Und in diesem Fall waren das ganz unterschiedliche Gruppen. Also zum einen waren es diejenigen, die den Schutz der Nacht zuvor für ihre zwielichten Aktivitäten nutzten. Die mussten ihre krummen Geschäfte jetzt plötzlich bei Licht vornehmen. Suboptimal. Es waren aber zum Teil auch Theologen, die sagten, dieses ganze Licht, das sei ein Eingriff in die Ordnung Gottes, so viel Licht sei unnatürlich, gar etwas Schädliches. Es waren aber auch diejenigen, die sich jetzt plötzlich daran störten, dass höhere Steuern anfielen. Klar, das ganze Licht, diese ganze Modernisierung, die musste natürlich auch irgendwie finanziert werden. Aber das groovte sich im Laufe der Jahre dann auch irgendwie alles ein. Es folgten viele andere Städte, darunter Amsterdam, Berlin, Wien, London, irgendwann die ganze Welt. Und im Laufe der Zeit hat man dann auch festgestellt, Öllampen sind auch nicht so optimal. Dann ist man auf Gaslaternen umgestiegen. Irgendwann ist man auf elektrische Beleuchtung umgestiegen. Ja, und den Rest. Der Rest ist Geschichte. Guckt einfach aus eurem Fenster, dann seht ihr, wie es heute läuft. Naja, jedenfalls hat die Laterne in Paris allgemein eine große historische Bedeutung. Und ich finde, das sieht man bis heute. Viele der Straßenlaternen sind immer noch in diesem alten, antiken Stil gehalten, ganz verschnörkelt, prunkvoll. Die geben den Straßen nochmal so einen ganz besonderen Charme und das macht echt viel aus, also so an Atmosphäre. Und oft sind es auch gar nicht einzelne Laternen, die dann auf einem Mast sind, sondern 3, 4, 5 habe ich sogar gesehen. Hat dann fast so ein bisschen sowas Laternen-Kronleuchter-mäßiges. Also richtig schön. Und viele der Laternen, die man da so sieht, die sind auch wirklich noch von ganz, ganz früher. Nicht alle, einige sind einfach nur auf alt gemacht. Aber es gibt so eine bunte, große Mischung an unterschiedlichen Laternen, wenn ihr mal da seid. Achtet mal drauf. Die haben da eben eine ganz besondere Bedeutung. So, und abschließend nochmal aus meiner ganz persönlichen Perspektive. Für mich persönlich ist Paris noch aus einem anderen Grund die Stadt des Lichts. Denn wenn ich an Paris denke, dann denke ich an ein wahnsinnig helles Stadtbild. Alles ist so beigefarben, cremefarben, sandfarben, hell. Das hat so was Warmes. Und das fällt mir vor allem immer dann auf, wenn ich auf so einer Aussichtsplattform stehe, Beispiel irgendwie Montmartre, Sacré-Cœur, ganz oben steht ja diese Kirche und die hat noch so ein Aussichtsplateau. Und wenn man dann so den Blick über die Stadt schweifen lässt, dann, ja, dann sieht man das so, wie hell alles ist und wie hell dieses Gesamtbild ist. Und deswegen verbinde ich Paris automatisch irgendwie auch mit was sehr Positivem, sehr Freundlichen, sehr Offenen, einfach durch diese warmen Farben, ja. Paris ist für mich die perfekte Stadt für einen Motto-Städtetrip. Das Motto ganz klar, dieser französische Lifestyle. La vie en rose, diese genussvolle Lebensweise, dieses stilvolle Alte, teilweise verspielte. Ich sehe enge Gassen vor mir. Wenn ich jetzt völlig frei drehe, sehe ich jemanden, der gerade aus einer Boulangerie kommt, noch ein frisches Baguette im Arm hält, was so leicht aus der Tüte guckt. Dieser französische Charme, bei dem auch immer noch etwas Nostalgisches mitschwingt, die alte Architektur, ach, all dieses Gefühl, das kann man in Paris so wunderbar ausleben. Und ich bin auch wirklich auf diesen Städtetrip gegangen und habe gesagt, ich möchte mich für die nächsten 3 Tage ganz französisch fühlen. Und ja, bisschen peinlich, aber ich habe mir sogar ein französisches Outfit mitgenommen. Das ist mein Paris-Outfit, das hatte ich schon mal in Paris an und wenn ich nochmal da bin, ziehe ich es wieder an. Wenn ich so drüber nachdenke, weiß ich auch gar nicht genau, was daran so französisch ist. Also es ist so ein Kordkleid, so ein schwarzes mit noch so einer schwarzen Kappe, die so einen Schirm hat. Also weiß ich auch nicht. Für mich ist das französisch, für alle anderen ist das wahrscheinlich gar nicht französisch. Ist doch egal, ich fühle das da irgendwie, wenn ich in Paris bin. Und Leute, diese Mütze, es war wirklich witzig. Damit war ich nicht alleine. Es ist mir irgendwann aufgefallen und dann konnte ich es auch nicht mehr nicht sehen. Ganz, ganz, ganz viele Touris rennen mit diesen Baskenmützen rum. Die fühlen es eben auch. Aber irgendwann dachten wir uns so, das kann doch nicht wahr sein. Wo haben die denn alle diese Mützen her? Ich habe meine vor Ewigkeiten mal gekauft, die hatte ich im Schrank, aber das ist doch irgendwie Zufall. Ja, und dann hatten wir irgendwann die Erklärung, denn diese Baskenmützen, die sind aktuell der Knaller in den Pariser Souvenirshops. Und, das ist jetzt eine Serviceleistung hier für euch, wenn ihr mal da seid, dann könnt ihr auch immer anhand der Mützen ablesen, wie teuer oder wie günstig ein Souvenirshop ist. Da gibt es ja durchaus Schwankungen. Also ein günstiger Shop verkauft diese Mützen für 4 Euro, finde ich extrem günstig. Ein teurer Shop eher so für 7 bis 10 Euro. Das ist ein ganz guter Index. Und ich bin dann auch irgendwann mal angefangen, so spaßeshalber Fotos von den Leuten zu machen, weil ich das gar nicht glauben konnte. Wirklich, und schon wieder jemand, und schon wieder jemand. Ich werde die Tage vielleicht mal so eine kleine Sammlung, Baskenmützensammlung aus Paris für euch veröffentlichen. Ich werde dann die Gesichter irgendwie unkenntlich machen, aber es war schon sehr lustig. Naja, jetzt kann man entweder so einen ganz allgemeinen Paris-Feeling-Motto-Städtetrip machen oder man gibt dem Ganzen noch eine zweite Ebene, finde ich auch eine sehr schöne Idee. Wenn ihr jetzt besonders Kunst interessiert seid, dann macht doch mal so ein Pariser Kunstwochenende mit dem Fokus auf die Museen, auf die kleinen Galerien, auf Street Art. Es gibt ganz tolle Viertel, in denen ihr euch Street Art angucken könnt. Oder ihr wandelt mal ganz bewusst auf den Spuren von Claude Monet oder wie sie nicht alle hießen. Also es waren ja so viele berühmte Künstler in der Stadt, nicht Renoir, Cézanne, Picasso, Van Gogh, ich glaube Salvador Dali auch. Oder ihr macht einen kulinarischen Paris-Städtetrip. Es gibt so vieles Leckeres, wofür Paris und Frankreich berühmt ist. Ihr legt einfach mal alles auf den Genuss aus. Esst diverse Käseplatten, macht ein Vino-Tasting, tummelt euch auf den kleinen Märkten, futtert euch da so ein bisschen durch. Oder uns ist zum Beispiel aufgefallen, dass es so unglaublich diverse Gebäckstücke in Paris gab. Also wir konnten uns in den Bäckereien immer gar nicht entscheiden, weil es so viel gab und es auch auffallend günstig war. Also wir haben dann immer irgendwie viel zu viel bestellt. Oder auch eine schöne Option, ich habe ja eben schon gesagt, Paris, die Stadt der Liebe, la ville d'amour. Ihr macht euch zu zweit einfach mal ganz bewusst ein ganz romantisches Wochenende. Ich habe hier im Laufe meiner Recherche übrigens auch mal versucht herauszufinden, wo dieses romantische Image eigentlich herkommt. Also warum ist Paris die Stadt der Liebe? Und so eine ganz eindeutige Antwort gibt es leider nicht. Es gibt aber so ein paar Erklärungsversuche und der eine, der leuchtet mir so ein bisschen mehr ein als die anderen. Also, Paris war früher das Epizentrum der Romantik. Jetzt gar nicht mal der Epoche, das liegt nämlich eher in Deutschland, sondern der romantischen Kunstströmung, also in Literatur, in Malerei, in Kunst, Musik und Mode. Und diese romantische Ader, die ist eben bis heute so ganz tief in der Stadt verwurzelt. Ich habe in einem Artikel gelesen, das fand ich ganz schön, da hat jemand geschrieben, Paris ist ein Lebensgefühl. Und in diesem Lebensgefühl, da steckt eben ganz viel Romantik drin. Und man muss jetzt dazu sagen, Paris hat dieses romantische Image im Laufe der Zeit aber auch sehr gepflegt und gehegt. Also Paris spielt auch so ein bisschen damit. Paris will sehr romantisch sein. Und das merkst du halt echt an den unterschiedlichsten Orten. Geh mal in so einen Souvenirshop rein, da wird dir sofort auffallen. Hier gibt's auffällig viele rote, plüschige, herzige Souvenirs. Oder, das haben wir ein paar Mal gesehen, es werden an verschiedenen Orten in der Stadt wie so Retro-Fotoshootings angeboten. Da sollst du dich dann irgendwie, weiß ich nicht, alleine zu zweit oder in der Gruppe hinstellen und dann wird so ein Foto aus alten Zeiten von dir gemacht, so Sepia, und die haben dann auch so einen ganz alten Fotoapparat aufgebaut. Keine Ahnung, ob der wirklich alt ist oder ob die da irgendwie eine moderne Kamera reingesteckt haben. Ja, auch wieder dieses alte, romantische Image, was da gepflegt wird. Oder dicke rote Herzluftballons werden dann vom Eiffelturm verkauft und so weiter. Und wo ihr dieses Lebensgefühl der Liebe, nenne ich es mal, besonders spürt, ist im Künstlerviertel Montmartre. Da war auch unser Hotel. Das habe ich ja eben schon so ein bisschen angesprochen. Das ist dieser alte Stadtteil, der liegt auf einem Hügel. Du hast ganz viele, ganz enge, verschnörkelte Gassen. Du musst teilweise richtig steile Treppen hochlaufen. Die gehen gefühlt fast senkrecht nach oben. Quetschst du dich da durch, weil da natürlich viele Leute auch hoch und runter wollen. Und wenn du dich dann nach oben hochgekämpft hast, dann wartet das Highlight auf dich. Die Sacré-Cœur, wirklich das Herzstück des Viertels. Diese alte Kirche mit diesem schönen Vorplatz, auf dem du so einen wunderbaren Blick über ganz Paris hast. Übrigens auch ein richtig schöner Spot mal für so einen Sonnenuntergang, weil du siehst von dort dann so die Sonne über Paris untergehen. Absolut kein Geheimtipp, aber schön, sich da mal hinzusetzen. Da werden dann abends irgendwie auch Biere verkauft oder andere Getränke. Also sehr schön und für viele Leute auch ein sehr romantischer Ort. Seht ihr daran, dass die ganzen Geländer voller Liebesschlösser sind. Ne? Diese Schlösser, wo man dann irgendwie den Namen draufschreibt von zwei Personen und die da hinhängt. Und die werden natürlich auch da direkt vor Ort verkauft, dass du dich auch spontan dazu entscheiden kannst. Ich überlege gerade. Es gibt noch einen sehr romantischen Ort. Das ist so ein paar Straßen weiter von der Sacré-Cœur. Da ist so eine große, blau gekachelte Wand. Das ist die sogenannte Je t'aime-Mauer. Eine Hommage an die Liebe, so habe ich es gerade online gelesen. Dort steht 311 Mal in 250 verschiedenen Sprachen, ich liebe dich. Das ist von zwei Künstlern und ich zitiere jetzt einfach mal von der Website parismalanders.com. Da habe ich nämlich eine schöne Erklärung dazu gefunden. In einer Welt voller Gewalt dienen Mauern überwiegend dazu, sich vor anderen zu schützen. In der Vergangenheit und insbesondere in Deutschland wurden damit sogar ganze Völker geteilt. Diese Mauer soll zeigen, dass das nicht immer der Fall sein muss. Die roten Splitter auf der Wand, Teile eines zerbrochenen Herzens, sind ein Symbol für die zerrissene Menschheit, die durch die Kraft der Liebe wieder vereint werden soll. Ansonsten muss man fairerweise dazu sagen, ist Montmartre schon extrem touristisch. Aber, das haben wir festgestellt, es gibt ganz verschiedene Abstufungen des Tourismus. Also wenn ihr direkt hinter die Sacré-Cœur geht, dann müsst ihr einmal so eine Seitenstraße rein, da ist es wirklich hardcore. Also ich bin mir auch nicht sicher, ob ich schon mal irgendwo anders so eine künstliche Welt gesehen habe. Das ist fast wie so ein kleiner Vergnügungspark. Alles ja so super klischee-französisch gehalten, weil da irgendwie versucht, so eine kleine heile Welt zu schaffen. Es ist vor allem aus dem Nichts auf einmal proppevoll. Du hast einen Souvenirladen neben dem anderen. Du schiebst dich da durch die Straßen, ein Café neben dem anderen. Die Hausfassaden sind teilweise mit so künstlichen Blumen dekoriert, aber jetzt nicht irgendwie nur so ein paar, sondern du siehst die Wand gar nicht mehr, weil alles voller Blumen ist. Du hast diese typische Porträtmalerei, die angeboten wird. Leute, die ganz romantische Bilder von Paris verkaufen. Und zur Krönung saß dann auch noch eine Frau mit einem Akkordeon an der Ecke. Das habe ich für euch aufgenommen. Wir hören mal rein. Dann bekommt ihr so ungefähr ein Feeling für die Situation. Ja, dieser Ort da oben ist wild und künstlich und komplett übertrieben. Aber um sich da mal in leichter Urlaubsstimmung durchtreiben zu lassen, wunderbar. Nehmt das mit, das muss man auch mal erlebt haben. Und dann geht einfach mal ein paar Seitengassen weiter, entfernt euch von diesem Hotspot und dann kann Montmartre plötzlich auch wunderschön sein. Also echt, je weiter man von diesem Zentrum entfernt kommt, desto schöner wird es. Ruhiger, authentischer, die Cafés weniger touristisch. Und ich finde, so ein schöner Indikator dafür, dass man jetzt an einem etwas echteren Ort gelandet ist, ist, wenn man plötzlich Einheimische sieht, die ihre Supermarkteinkäufe nach Hause tragen. Oder, auch schön, irgendwie mit so vollgestopften Altglastaschen irgendwie zum Altglascontainer laufen. Dann merkt man, okay, hier leben auch wirklich Menschen. Und wenn du dann da so durch die Straßen schlenderst, oh Gott, Eigentlich versuche ich dieses Wort wirklich zu vermeiden. Oh, wenn du Schlender mit Nachnamen heißt, dann schlendern auf einmal alle Menschen in deiner Umgebung. Du hörst dieses Wort sehr häufig. Okay, jetzt schweifen wir ab. Jedenfalls schlenderst du durch die Straßen und du siehst auf einmal zwei hölzerne, altaussehende Windmühlen. Und im ersten Moment denkst du dir, die hat da doch jetzt gerade jemand hingebaut. Wieso stehen hier so zwei Holzwindmühlen? Das sind aber tatsächlich originale Überbleibsel aus dem 18. Jahrhundert. Denn Montmartre war früher ein kleines Dorf, das ganz am Stadtrand von Paris lag. Weil Montmartre aber schon immer auf einem Hügel lag, war es dort immer so ein bisschen windiger als an anderen Orten. Und deswegen hat man damals im 18. Jahrhundert 12 Holzmühlen aufgebaut, um dort Getreide zu mahlen und Trauben zu pressen. Ja, und zwei dieser Mühlen wurden eben erhalten und im ersten Moment denkt man irgendwie, die sind völlig fehl am Platz. Aber dann hilft es einem total, sich mal vorzustellen, wie es da so früher aussah, als das noch ein Dorf war und wie sich dieses Dorfleben angefühlt haben muss. Also es hilft einfach so ein bisschen, sich nochmal so zurück in die Vergangenheit zu versetzen, für den Moment. Und wenn ihr jetzt Mühle und Paris hört, vielleicht macht es in eurem Kopf dann direkt Ping, so war das bei mir. Und ihr denkt sofort an Moulin Rouge. Übersetzt die rote Mühle, Moulin Rouge, das berühmte Pariser Varieté-Theater mit den tollen Tänzerinnen. Und das liegt tatsächlich auch in Montmartre, am Fuße von Montmartre und ist eine Anspielung auf die vielen Windmühlen, die da früher mal im Viertel standen. Man muss dazu sagen, es war aber nie eine echt genutzte Mühle, sondern von Beginn an ein Vergnügungsetablissement. Ja, dieses Wort habe ich aus einem Artikel. Und die Moulin Rouge, die wurde im Laufe der Geschichte auch ganz unterschiedlich genutzt. Also mal als Veranstaltungsort, mal als Tanzhaus, mal als Kino, mal als Varieté-Theater, so wie heute. Es hatte aber schon immer diesen Hauch von Erotik, von Rotlicht, von Lust, von Leidenschaft. Darum auch der Name die Rote Mühle. Und in einem Artikel habe ich das Wort Vergnügungstempel gelesen. Das trifft es vielleicht sogar noch ein bisschen besser. Ja, und wenn ihr mal vor Ort seid, dann müsst ihr auch keine Sorge haben, dass ihr die Moulin Rouge übersehen könntet. Denn auf dem Dach dieses Gebäudes steht eine riesengroße Nachbildung einer großen roten Holzmühle. Also seht ihr schon von Weitem. Und das fand ich auch noch ganz spannend, das Moulin Rouge war wohl tatsächlich der erste Ort überhaupt, der diese Art von Varieté-Show mit Tanz, mit Musik, mit viel Champagner, leicht bekleideten Frauen und so weiter angeboten hat. Also so das Geburtszentrum dieser Art von Show. Und früher muss das wohl ein Ort gewesen sein, da trafen sich Künstler, Aristokraten, jeder, der irgendwie was auf sich gehalten hat, um dort ein rauschendes Fest zu erleben. Es war laut, provokant, bunt, die Lust stand im Vordergrund und ja, einfach eine sehr wilde Veranstaltung. Und heute, muss man sagen, hat sich rund um das Moulin Rouge auch wie so eine Art Rotlichtviertel etabliert, aber ich würde sagen, ein Rotlichtviertel in der Light-Version. Da finde ich es sowohl in Hamburg als auch Amsterdam oder wo ich sonst schon so in Rotlichtvierteln war, wie das jetzt klingt. Aber ihr wisst schon, finde ich es irgendwie extremer oder ausgeprägter. Da sind diese Bereiche einfach irgendwie größer. Ich hatte das Gefühl, in Montmartre ist das auch ein sehr kleiner Bereich. Da gibt es dann ein paar Sexshops und so. Aber wir mussten da teilweise auch nachts unterwegs sein. Einmal, weil wir zu McDonald's wollten und einmal, weil wir umsteigen mussten. Da ist direkt die Haltestelle. Wie auch immer. Wir haben uns da jedenfalls nicht unwohl gefühlt. Es ist nicht riesengroß. Es war auch nachts immer noch sehr belebt. Und jetzt machen wir einfach mal weiter. Bevor wir Montmartre verlassen, nehme ich euch jetzt aber noch einmal mit in unser kleines Hotel. Es war wirklich mini, ganz typischer Pariser Altbau. Die Flure zum Teil so eng, dass man gefühlt mit beiden Schultern an die Wände gekommen ist, links und rechts. Das Zimmer auch sehr klein, gefühlt alles ein bisschen schief, aber sehr gemütlich und genau das, was man in Paris erwartet. Und als erstes nehme ich euch jetzt einfach mal kurz mit in den Aufzug, einfach so fürs Feeling.
So. Ich nehme euch jetzt mal mit in diesen unglaublich kleinen Fahrstuhl. Der spricht nämlich so schön Französisch mit einem. Im Moment. Merci.
Jedenfalls war das morgens irgendwie immer so schön. Da haben wir diese bodentiefen Fenster unseres Hotelzimmers so sperrangelweit aufgemacht, haben so ein bisschen die Pariser Luft reinkommen lassen. Man konnte ganz toll in die Straße gucken. Und am Ende hat man sogar die Spitze der Sacré-Cœur gesehen. Ja, und weil diese Straßen eben so super eng sind, bekommst du automatisch auch viel von der Nachbarschaft mit, vor allem von dem Leben, was sich so gegenüber im Haus abspielt. Und da gab es zum Beispiel diesen einen Nachbarn, der sich morgens immer erstmal mit seiner Zigarette und seinem Kaffee in die Sonne auf den kleinen Balkon gesetzt hat. hat. Es gab die Nachbarin, die morgens erstmal alle Fenster aufgemacht hat, dann noch so im Bademantel die Pflanzen in den Blumenkästen gegossen hat. Es war irgendwie schön, weil wir waren so Teil der Nachbarschaft. Zumindest haben wir uns so gefühlt. Und da ist mir eine Sache aufgefallen, und das ist mir allgemein in Paris aufgefallen, dass ein Großteil der Gebäude diese französischen Balkone hat, also diese, wenn man so will, Fake-Balkone, Nicht-Balkone. Balkone, die aussehen wie Balkone, aber keine sind. So, kennt ihr alle. Und da habe ich mich gefragt, warum heißen die eigentlich französische Balkone? Welchen Hintergrund hat das Ganze? Und ich habe mal so ein bisschen recherchiert. Also, der französische Balkon, der übrigens auch gerne französisches Fenster oder Pariser Fenster genannt wird, ist von der Definition her jetzt nichts anderes als ein Geländer, was vor ein bodentiefes Fenster montiert wurde. Und manchmal, wenn man Glück hat, gibt es noch so einen kleinen Austritt, der ist aber nicht mehr als so 20 bis 30 Zentimeter breit. Und von der Namensgebung her kommt dieser Begriff französischer Balkon tatsächlich aus Frankreich. Das ist nämlich ein Überbleibsel des französischen Adels. Die haben nämlich früher gerne mal ihre bodentiefen Fenster aufgerissen, um dann auf ihr Volk herabzuschauen, um so ein bisschen zu winken, ein bisschen Präsenz zu zeigen. Und damit sie bei dieser Aktion eben nicht aus dem Fenster herausfallen, hat man dieses Absturzgitter. Letztlich ist es nichts anderes, vor den Fenstern montiert. Und jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, warum gibt es überhaupt bodentiefe Fenster, wenn es keinen Balkon oder keine Terrasse davor gibt? Die Antwort ist ganz einfach, damit es in den kleinen Räumen heller ist. Es war eben früher sehr gängig, sehr eng und sehr klein zu bauen. Das haben wir bei uns im Hotel auch gemerkt. Und um diese kleinen Räume eben optisch so ein bisschen heller zu gestalten, wurden größere Fenster eingebaut. Und das ist auch ein Effekt, den man bis heute nutzt, auch bei modernen Gebäuden. Das hat sich wirklich weltweit verbreitet, dass man bodentiefe Fenster auch ohne Balkon verbaut, ein Gitter davor setzt und dann diesen französischen Balkon hat. Und das war's auch schon an Erklärung. Und was wäre eine Paris-Podcast-Folge ohne den Eiffelturm? Richtig, unvollständig. Darum reden wir jetzt ein bisschen über den Eiffelturm, das Wahrzeichen von Paris. Und das Schöne ist, und das finde ich macht ihn auch so besonders, du musst ja gar nicht direkt zum Fuße des Eiffelturms fahren, um ihn zu sehen. Der ist so gigantisch hoch, nämlich rund 330 Meter, dass man ihn in Paris von ganz vielen Stellen aus sehen kann. Und das musst du vor allem auch gar nicht bewusst irgendwie einplanen, zu besonderen Orten fahren, kannst du natürlich auch. Das passiert einfach so, das lässt sich gar nicht vermeiden. Also du fährst vielleicht mit dem Roller, mit dem Fahrrad durch die Stadt, fährst um eine Kurve und plötzlich siehst du ihn wieder oder siehst nur die Spitze oder siehst nur ein Bein und hast jedes Mal so ganz besondere individuelle Blicke und jedes Mal freut man sich auch so. Man freut sich einfach, den Eiffelturm zu sehen. Das ist, ich weiß auch nicht, das ist einfach so vorprogrammiert. Ja, und das ist total schön und immer wieder für eine Überraschung gut. Und kleiner Funfact, das habe ich auch in einer meiner allerersten Podcast-Folgen erzählt, da habe ich so über Reisemitbringsel gesprochen. Der Eiffelturm-Schlüsselanhänger ist das weltweit meistverkaufte Souvenir. Und es würde mich nicht wundern, wenn es sogar das weltweit günstigste Souvenir wäre, weil ihr diesen kleinen Schlüsselanhänger, den gibt es in verschiedenen Größen, aber den kleinen bekommt ihr fast immer für 50 Cent. Und lasst uns doch mal gerne so einen kleinen Blick in die Geschichte des Eiffelturms werfen. Die Bauarbeiten starteten 1887 und haben 2 Jahre gedauert. Anlass war die Weltausstellung in Paris 1889. Und Anlass für die Weltausstellung war das 100-jährige Jubiläum der Französischen Revolution. Und Hauptverantwortlicher für den Bau war der Ingenieur Gustav Eiffel, der obviously dem Turm auch seinen Namen gegeben hat, Eiffelturm. Und heute ist der Eiffelturm super beliebt. Damals stand der Bau aber wirklich unter heftiger Kritik. Mehr als 300 Intellektuelle, Künstler und Architekten unterschrieben damals eine Petition gegen den Bau. Es war, ich zitiere mal, von einem nutzlosen, monströsen Schornstein die Rede. Und nochmal ein Zitat, eine Schande für Paris. Ursprünglich war es auch der Plan, den Turm nach der Weltausstellung wieder abzureißen. Gustav Eiffel war jetzt aber ein sehr cleverer Mann. Er hat sich das alles schon so ein bisschen so gedacht und hat deswegen vorgesorgt, damit das nicht passiert, dieser Abriss. Er hat den Turm von Anfang an mit wissenschaftlichem Equipment ausgerüstet. Es gab da oben beispielsweise eine Wetterstation. Man konnte den Luftdruck auf eine ganz besondere Art und Weise messen. Es gab eine Telegrafieverbindung. Der Eiffelturm wurde als Funkmast genutzt und vieles mehr. Gerade das Militär profitierte auch von vielen Bereichen. Und dann hat man einfach irgendwann eingesehen, Leute, diesen Turm jetzt wieder abzureißen, das macht überhaupt keinen Sinn. Da schaden wir uns selber. Ja, und so blieb der Eiffelturm stehen, bis heute. Ich habe jetzt hier während der Recherche natürlich viel gelesen und da laufen einem gerade online auch viele Fun Facts über den Weg. Beispielsweise, dass der Eiffelturm im Winter schrumpft durch die Kälte Und zwar bis zu 15 Zentimeter. Oder, das ist jetzt kein richtiger Fun-Fact, das ist ein Hard-Fact, oben in der Spitze des Turms auf 285 Metern Höhe richtete Gustav Eiffel damals ein kleines, luxuriöses Mini-Apartment ein. Und zwar für sich selbst, für sich und seine engsten Vertrauten. Niemand anderes hatte Zutritt. Und es ist ganz lustig, diese News von diesem Apartment da oben verbreitete sich in Paris wohl wie ein Lauffeuer. Und Gustav Eiffel wurde wohl überschwemmt von Briefen von der Pariser High Society, die ihn alle baten, doch auch mal eine Nacht in diesem luxuriösen Apartment übernachten zu dürfen. Teilweise wurde ihm wohl ein halbes Vermögen dafür angeboten. Was machte er? Er war kein guter Geschäftsmann. Er lehnte alles ab. Er wollte eben nicht, dass diese Wohnung zu einer Touristenattraktion wurde, sondern wollte die für sich behalten, lud maximal seine Familie und ganz ausgewählte Freunde dort oben hin ein. Und dieses Apartment, das geriet so im Laufe der Geschichte so ein bisschen in Vergessenheit, bis 2015. Seitdem dürfen nämlich auch Touris die Räumlichkeiten besichtigen. Also es ist sehr, sehr eng, deswegen kann man da jetzt nicht direkt durchlaufen, aber man kann alles durch eine Glasscheibe hindurch betrachten. Und es wurden auch extra noch 3 Wachsfiguren angefertigt und in dieses Setting gesetzt. Also die eine ist natürlich Gustav Eiffel selbst. Er ist im Gespräch mit Thomas Edison, dem Erfinder des Grammophons. Und natürlich schenkt Thomas Edison in dieser Situation Gustav Eiffel ein Grammophon. Und im Hintergrund gibt es noch Eiffels Tochter Claire. Außerdem habe ich noch einen spannenden Fakt gefunden. Der Eiffelturm wurde seit seinem Bau 19 Mal neu angestrichen und wechselte 4-mal seine Farbe. Die letzten 50 Jahre war es dieses Bronzebraun, was wir heute auch haben. Davor war er rotbraun, davor war er gelbocker und davor war er kastanienbraun. Und bei jedem Anstrich, und das kann ich kaum glauben, werden über 60 Tonnen Farbe aufgetragen. Durch die Witterung, und das passiert innerhalb von 7 Jahren, bleiben da am Ende nur noch 10 Tonnen von übrig. Irgendwann wird es auch so weit sein, da muss man all diese Farbschichten einmal abraspeln, weil die einfach so viel Gewicht annehmen. Gerade funktioniert das stabilitätsmäßig aber noch. Und völlig unabhängig davon, in welcher Farbe der Turm jetzt gestrichen wird, es werden grundsätzlich, und das finde ich irgendwie faszinierend fast schon, 3 verschiedene Schattierungen, also 3 verschiedene Töne des Originaltons benutzt. Unten der dunkelste, in der Mitte der mittlere Ton und ganz oben der hellste. Denn nur auf diese Art und Weise kann man gewährleisten, dass der Eiffelturm aus der Ferne einheitlich angestrichen aussieht. Gregor und ich waren in Paris übrigens überwiegend mit dem Roller unterwegs, also mit so einem Sharing-E-Roller. Da gibt es auch ganz unterschiedliche Anbieter. Wir haben aber immer Yego benutzt, aus dem Grund, weil der 2 Helme hinten in der Box hatte. Und für mich persönlich ist es auch, ja, würde ich sagen, meine Lieblingsfortbewegungsart grundsätzlich in Großstädten, weil man anders als bei der U-Bahn noch so richtig viel von der Stadt mitbekommt und man checkt auch irgendwie so die Strukturen. Man steigt nicht immer nur irgendwo aus und ist dann da, sondern man hat eben auch mitbekommen, wie man da hinkommt und hat am Ende irgendwie ein besseres Stadtbild. Wie auch immer. Jedenfalls kannst du die Roller sehr unkompliziert per App anmieten, kannst sie dann einfach, also fast überall ist es möglich, abstellen und dir, wenn du weiterfahren möchtest, einfach einen neuen anmieten. Und so hatten wir eben den Plan, Mensch, lass uns doch einmal auch zum Eiffelturm fahren. Einfach so fürs Paris-Feeling, einmal dahin fahren, Roller abstellen, einmal unter den Eiffelturm stellen und weiter geht's. Und ich muss dazu sagen, ich war selber schon mehrfach am Eiffelturm. Dieses Mal war aber eine Sache ganz anders als die Male davor. Ich habe ein kleines Video gemacht, ursprünglich eigentlich für Instagram. Ich spiele euch aber einfach mal den Sound davon ab.
Wir hatten so einen schönen Plan. Wir wollten einmal unterm Eiffelturm stehen. Ihr seht, ich stehe ein bisschen weiter weg, weil hier ist so eine Glaswand. Also der ganze Turm ist auf einmal in so einem Glaskasten. Ich war das letzte Mal vor 6 Jahren hier. Da war das noch nicht so. Und wir wären da jetzt auch reingekommen, hätten uns aber bestimmt in eine, weiß ich nicht, 400 Meter lange Schlange anstellen müssen, mindestens. Und es hätte jetzt eine Stunde gedauert oder so. Wir wollten noch einfach nur einmal da runter. Ja, das ist nicht mehr möglich. Ich finde noch heraus, woran das liegt, ob es irgendwelche Sicherheitsgründe hat oder ob man jetzt auch einfach Eintritt bezahlen muss, um schon da reinzukommen in die Nähe. Ich finde es heraus.
Neben dieser großflächigen Glasabsperrung standen sehr stark bewaffnete Polizistinnen und Polizisten, also so richtig mit Maschinengewehr und so. Die habe ich einfach mal angequatscht und die haben mir erklärt, dass das wohl eine präventive Maßnahme als Schutz vor terroristischen Angriffen sei. Und du musst dich eben, wenn du einmal drunter stehen möchtest, in diese Schlange anstellen, dann musst du durch einen Sicherheitscheck, das ist ein bisschen wie beim Flughafen, und dann kannst du nach wie vor kostenlos unter den Eiffelturm treten. Es kostet dich aber eben Zeit und im Inneren kannst du dann wiederum dich nochmal anstellen, um Tickets für den Aufstieg oder für die Liftfahrt nach oben zu kaufen. Ja, ist mit viel mehr Zeit verbunden. Ich finde, es entzaubert den Ort auch so ein kleines bisschen. Naja, so richtig zauberhaft war es da unten vielleicht auch noch nie. Aber es nimmt so ein bisschen die Leichtigkeit. Also dieses mal eben unter den Eiffelturm und weiter ist eben nicht mehr, sondern ist mit sehr viel Aufwand verbunden. Versteht mich bitte nicht falsch. Es ist gut und wichtig und richtig, dass da vorgesorgt wird. Aber es nimmt eben so ein bisschen Atmosphäre vor Ort. Und für euch eben auch der Hinweis, wenn ihr wirklich auf den Eiffelturm drauf wollt, dann rechnet damit, ihr müsst euch zweimal anstellen. Ihr braucht eben doppelt so viel Zeit. Und geht am besten nicht zu den Stoßzeiten, sondern wirklich irgendwie am besten ganz früh morgens oder so. Und als nächstes möchte ich euch jetzt eine schöne Alternative vorstellen, wie man den Eiffelturm eben auch ohne ganz viel Anstellen erleben kann. So haben wir das nämlich gemacht und wir fanden das super. Und für diesen Plan startet ihr am besten bei Dämmerung. Am besten in der Nähe der Notre Dame, das ist ja diese ganz berühmte Kathedrale und die liegt direkt an der Seine. Und jetzt könnt ihr quasi bei Sonnenuntergang ein ganz langes, ganz tolles Stück an der Seine entlang. Und zum Großteil der Zeit seht ihr den Eiffelturm schon aus der Ferne. Der wird immer so ein bisschen größer. Und entweder lauft ihr direkt am Ufer, da gibt es unten nämlich eine tolle Uferpromenade, oder ihr nehmt ein E-Bike. Es gibt nämlich auch noch einen richtig schönen Radweg. Etwas höher gelegen, aber auch die ganze Zeit am Wasser. So haben wir das zum Beispiel gemacht. Wir haben uns per App dann so ein Miet-E-Bike genommen. Oder auch eine schöne Idee, ihr kombiniert es einfach, ihr lauft das erste Stück zu Fuß und schnappt euch dann diese Fahrräder. Die stehen dann nämlich auch überall. Könnt ihr ganz flexibel, ganz spontan entscheiden. Und das ist wirklich so schön, diese Abendstimmung, dieser orange gefärbte Himmel, der sich auch nach und nach verändert. Es gehen immer mehr Lichter in der Stadt an. Du hast immer diesen angeleuchteten Eiffelturm vor dir. Und am schönsten fand ich persönlich den Moment, kurz bevor es dann ganz dunkel war. Da hatte ich meinen persönlichen Van Gogh-Moment, so nenne ich ihn. Da habe ich mich nämlich wirklich gefühlt wie in einem seiner Gemälde. Dieses glitzernde Wasser, in dem sich so die Lichter der Stadt spiegelten, diese Reflexionen, der Nachthimmel. Es war einfach richtig schön. Ja, und irgendwann kommt ihr dann so am Fuße des Eiffelturms an. Da könnte man jetzt einfach links zum Eiffelturm fahren. Ihr biegt aber rechts ab, müsst nochmal einen Hügel hochfahren. Aber mit den E-Bikes ist das wirklich einfach. Und da ist dann diese ganz berühmte Aussichtsterrasse. Und nein, auch das ist absolut kein Geheimtipp. Dafür aber ein echter Paris-Classic, den man auch noch ganz individuell gestalten kann. Und dieser Ort, der nennt sich Place du Trocadéro. Und also ich übertreibe jetzt nicht, aber dieser Blick auf den Eiffelturm von dort, der ist wirklich, euch stockt mal ganz kurz der Atem. Man rechnet da auch erst gar nicht so mit, man weiß irgendwie, von da gibt es einen guten Blick, aber dann kommt ihr da um das Gebäude und es ist auf einmal eine freie Fläche. Ihr habt wirklich den perfekt gerade ausgerichteten Blick auf diesen Turm. Ihr seid eben auch so etwas höher, deswegen ist man irgendwie so gefühlt auf Augenhöhe mit dem Eiffelturm. Es ist ein ganz besonderer Ort und es hat einfach diesen Wow-Effekt. Der ist einfach da, der liegt da in der Luft. Und das wissen natürlich viele Leute, deswegen ist es da auch sehr, sehr voll. Also wir sind da so 7:45 angekommen. Da war es wirklich extrem voll, aus dem Grund, dass der Eiffelturm ja immer zur vollen Stunde anfängt zu glitzern. Und auch das ist eigentlich kitschig, aber das ist total schön kitschig. Also das macht was mit einem. Der fängt an zu glitzern und es war so lustig zu hören. Auf einmal ging so ein Wow, durch die ganze Menge. Alle haben irgendwie so ein Laut von sich gegeben in dem Moment, als es losging. Einige haben sogar applaudiert, weil es eben einfach wirklich schön aussieht. Und der Eiffelturm glitzert dann für so ein paar Minuten und dann hört er auch wieder auf und wird wieder ganz normal angestrahlt. Und dann war es spannend zu sehen. Auf einmal leerte es sich dort schlagartig. Wirklich, 7:15 war auch noch was los, aber wesentlich weniger. Also es war vielleicht noch ein Drittel der Leute waren noch da. Ja, und das war wirklich mal wieder so typisch zu sehen. Es gibt echt so Leute, die wollen überall immer nur die Highlights mitnehmen. Und sobald das dann irgendwie vorbei ist, verschwinden sie. Ich frage mich auch, wie takten diese Menschen ihren Tag durch? Du kannst doch nicht von einem Highlight zum nächsten hetzen. Es ist doch auch mal schön, so einen Ort dann so ein bisschen auf sich wirken zu lassen. Auch mal so ein bisschen zu beobachten, wie verändert sich so ein Ort im Laufe der Zeit. Und eigentlich fand ich es viel schöner, nach dem Glitzern da dann noch gemütlich zu sitzen. Und vielleicht der Tipp an euch, nehmt euch ein kleines Picknick mit. Macht da so ein kleines Happening raus. Nehmt euch eine Decke mit, setzt euch auf den Boden. Ihr könnt euch auch einfach so auf die Steine setzen. Habt ein paar Snacks dabei, was zu trinken. Klammer auf, wenn ihr da jetzt irgendwie nichts mitnehmen wollt oder könnt, weil ihr vorher schon unterwegs wart, könnt ihr vor Ort auch ein bisschen was kaufen. Also da waren auch Leute, die haben Getränke verkauft, die hatten dann so wie so alte Farbeimer dabei, da haben die Eis reingefüllt, da standen Weinflaschen drin, Bierflaschen drin. Konntet ihr wirklich zu humanen Preisen auch vor Ort kaufen. Ja, und dann lasst es auf euch wirken, macht da eine kleine Abendveranstaltung raus. Und es war wirklich toll, es gab eine kleine Coverband noch, das war ein einzelner Sänger, der aber mit Gitarre Songs gecovert hat. Da kamen dann teilweise irgendwelche Touristen, Touristinnen noch dazu, die mit ihm gesungen haben. Und es war eine schöne Atmosphäre. Ich habe natürlich auch ein paar Videos vor Ort gemacht, wo dann logischerweise auch Sound drauf war. Ich spiele euch mal vor, wie das so klang, als wir da saßen. Und das klingt ja jetzt erstmal nach einem sehr romantischen Setting und da waren auch viele Paare und so. Aber da waren auch Leute alleine, die das einfach für sich genossen haben. Da waren Familien, da waren Reisegruppen. Also das ist so ein Ort, da kommen auch alle zusammen und das kann man auf so ganz unterschiedliche Arten genießen. So, die Folge, die nähert sich so ein bisschen dem Ende und ich stehe wie so oft vor der Herausforderung, dass es eigentlich noch so viel mehr zu erzählen gäbe. Also ich glaube, zu Paris kannst du ja eigentlich einen ganz eigenen Podcast schon eröffnen. Ich habe jetzt zum Schluss aber noch drei kurze Tipps an Dingen, die man vielleicht nicht so direkt auf dem Schirm hat. Als erstes möchte ich euch das Viertel Quartier de la Butte au Cahier vorstellen. Das spricht man anders aus. Moment. Das spiele ich jetzt hier noch einmal professionell ab. So, Quartier und jetzt kommt das hier.
La Butte au Cahier.
Genau, da wird er einmal hinfahren. Und es ist ein sehr kleines, auch eher unbekanntes Viertel am Stadtrand von Paris. Also jetzt nicht super weit draußen, aber wir sind da schon so eine Dreiviertelstunde hingefahren. Und dieser Ort hat einen total dörflichen Charakter, weil die Häuser eben auch so klein gehalten sind. Also man fühlt sich fast so ein bisschen wie in so einer französischen Kleinstadt. Aber alles ist voller Street Art. Das sind so 5, 6 Straßen, viel mehr ist es auch gar nicht. Es macht aber totalen Spaß, da einfach mal rumzulaufen. Es gibt so viel zu entdecken und das sind manchmal riesengroße Wandbemalungen, manchmal aber auch ganz kleine Kunstwerke, die man fast suchen muss und dann immer so kleine Erfolgserlebnisse hat. Ach, ich habe wieder was Tolles gefunden. Weiß ich nicht, dann ist das einfach mal ein Ohr, was in irgendeiner Ecke installiert wurde. Dann läufst du weiter und entdeckst ein kleines Bild aus Legosteinen. Du hast immer wieder sehr politische, sehr gesellschaftskritische Botschaften. Vieles auch auf Englisch, also du verstehst es auch, wenn du kein Französisch sprichst. Und das macht einfach Spaß. Du kannst da richtig in so einen kleinen Tunnel abtauchen, kannst tolle Fotos machen. Und ja, gerade wenn du dich für Kunst interessierst, dann ist das super. Dann ist das dein Ort in Paris. Tipp Nummer 2 ist ebenfalls ein Vierteltipp, ein Zonentipp. Und dieses Viertel ist aber ganz anders als das erste, was ich euch empfohlen habe. Und zwar die Region rund um den Kanal Saint-Martin. Das ist ein künstlich angelegter Kanal. Und das ist ganz, ganz nett da. Also es ist wirklich so ein richtiges Heile-Welt-Feeling. Stellt euch diesen künstlich angelegten Kanal vor. Links und rechts davon habt ihr Cafés und Restaurants, aber alles sehr entspannt, sehr ruhig. Ihr habt mehrere Fußgängerbrücken, wo ihr wirklich nur zu Fuß drüber kommt. Da könnt ihr immer so die Seiten wechseln. Da gibt's Spielplätze, sind viele Kinder unterwegs gewesen. Die meisten Leute fahren mit dem Fahrrad, weil es zum Teil eben auch verkehrsberuhigter Bereich ist. Bei uns schien jetzt die Sonne. Da saßen die Leute auch einfach so am Kanal, hatten ihren Kaffee-to-go-Becher in der Hand, haben gequatscht. Fast so ein bisschen Berlin-Prenzlauer Berg. Daran hat es uns erinnert, da wohnen wir ja. Und da ist es auch immer so ein bisschen friedlicher, so ein bisschen ja heilere Welt als in anderen Berliner Stadtteilen. Und so fühlt sich das da auch an. Du bist ganz weit weg von diesen klassischen, historischen Pariser Stadtbezirken, wo irgendwie eine Sehenswürdigkeit nach der anderen ist. Nee, da ist so ein bisschen Family Life angesagt, auch kleine Boutiquen, kleine Geschäfte. Und ihr kennt das bestimmt auch, gerade bei so Städtetrips. Da ist man manchmal an dem Punkt, dass man sagt, ich will jetzt einfach nur einmal durchatmen, einfach mal irgendwie kurz entspannen. Und das ist genau für so eine Situation der richtige Ort, weil da ist auch nicht so viel los. Da könnt ihr einfach ein bisschen die Seele baumeln lassen. Und Tipp Nummer 3, der letzte Tipp, ist ein Markt. Der heißt Marché des Enfants Rouges, also wie so eine Art Wochenmarkt, aber er ist doch ein bisschen anders. Und er ist tatsächlich der älteste Markt von Paris. Einst von König Ludwig VII. Im Jahr 1615 eröffnet. Es gibt ihn bis heute. Und obwohl er eigentlich so eine prominente Geschichte hat und der älteste Markt ist, ist er total untouristisch. Ganz wenig bekannt, habe ich immer das Gefühl. Aber genau deswegen halte ich mich zum Beispiel so gerne dort auf. Ihr lauft wirklich eine ganz normale Straße entlang. Alles, ja, relativ unspektakulär. Und auf einmal kommt ihr zu diesem Markt, den ihr als erstes aber gar nicht erkennt, weil das ist einfach nur so eine Öffnung in einer Häuserwand und man denkt, man läuft da jetzt in irgendein Gebäude rein. Stattdessen lauft ihr aber in einen Innenhof. Und dieser Innenhof, ja, den könnt ihr euch wie eine Markthalle vorstellen, nur eben Open Air. Also da gibt's ganz unterschiedliche Stände, da wird Obst und Gemüse verkauft, alles sehr, sehr frisch. Es gibt aber auch Kochstände, das heißt, ihr könnt da auch Mittagessen, zu Abendessen. Es wird lokaler Wein ausgeschenkt an ganz unterschiedlichen Orten. Also ich glaube, ein Großteil der Leute kommt vor allem zum Weintrinken dahin, um sich mit Freunden zu treffen und Wein zu trinken. Und man fühlt sich so schön lokal. Das haben wir total genossen. Wir waren auch zum Weintrinken und haben uns für ein paar Stunden wirklich wie so Locals gefühlt. Und man hört da auch zum größten Teil Französisch um sich herum. Das macht es ja noch mal so ein bisschen authentischer. Und ja, wir hatten da einfach irgendwie eine richtig schöne Zeit. Und öffnungszeiten technisch habe ich gerade extra nochmal nachgeguckt, hat der Markt immer geöffnet, bis auf montags. Ja, und das war's. Jetzt hier nochmal ein letztes Mal die französische Musik für euch. Vielleicht kommt sie euch schon aus den Ohren raus, dann tut's mir leid. Vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Ich will nur nochmal sagen, dass all das, was ich euch jetzt hier über Paris erzählt habe, das habe ich, ja, völlig beliebig zusammengewürfelt. Also man hätte eine Folge über Paris auch mit komplett anderen Inhalten befüllen können. Es war wirklich so ein bisschen herausfordernd für mich, jetzt herauszupicken, wie ich diese 50 Minuten fülle. Aber ja, so ist es eben ein Zufallsprodukt geworden und es lässt natürlich auch viel Spielraum für die Zukunft, vielleicht irgendwann nochmal eine Folge über Paris zu machen. Nun gut, das ist Zukunftsmusik, jetzt ist erstmal Feierabend, keine Sorge. Und wenn ihr noch 2 Sekunden extra habt, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir noch eine Bewertung da lassen könntet. Einfach ganz unkompliziert mit einem Klick auf der Plattform, auf der ihr gerade hört. Und vielleicht kurz zur Erklärung, das fühlt sich immer so beliebig oder so trivial an, was macht das schon für einen Unterschied? Aber für mich als Podcasterin macht es eben einen Riesenunterschied, wenn ich diese Bewertung habe, weil es anderen Leuten zeigt, es lohnt sich mal reinzuhören. Da steckt viel Arbeit, viel Liebe drin und ja, das unterstützt mich einfach sehr. Also von Herzen danke. Jetzt aber erstmal tschüssi, bis nächste Woche. Oh, da wartet auch ein ganz tolles Thema auf euch, ich verrate aber noch nichts. Jetzt aber erstmal, wie sagt man in Frankreich, au revoir oder salut.